Da muss aber auch noch natürlich eine Awareness stattfinden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist.
Liebe Vian, herzlich willkommen zu unserer heutigen Leaders in Health Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein.
Ja, hallo, liebe Dilan. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir beide kennen uns ja aus dem Jungen Forum des Deutschen Ärztinnenbundes, bei dem wir beide ja auch gar nicht mehr aktiv sind. In der Zwischenzeit habe ich angefangen, Podcasts aufzunehmen und habe auch mein Startup vorangebracht, bei dem wir Rotationspläne für die Facharztweiterbildung digitalisieren. Und heute treffen wir beide uns wieder nach ziemlich langer Zeit. Ich freue mich total, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Und natürlich ist die große Frage, was hat sich eigentlich seitdem getan, Vian? Ich glaube, ein wichtiges Stichwort ist auf jeden Fall, du bist Fachärztin geworden und du engagierst dich für die Gendermedizin. Und gerade der letztere Punkt ist für mich Anlass, um heute mit dir den Podcast aufzunehmen. Und es ist auch der erste Podcast zum Thema Gendermedizin, deswegen bin ich auch etwas aufgeregt. Ich bin selbst nicht ganz in dem Thema drin, aber ich freue mich total, was du alles zu erzählen hast. Fangen wir doch mal vorne an. Wer ist Jan Sido eigentlich und was treibt dich an?
Ja, also ich bin inzwischen Fachärztin für Herzchirurgie, das hast du richtig gesagt. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch studiert und bin jetzt, habe bald meinen Master in Public Health. Ich habe also meine Masterarbeit zum Thema Gendermedizin geschrieben und zuletzt bin ich auch zur Leiterin der Hochschulambulanz für geschlechtsspezifische Medizin am Herzzentrum in Brandenburg geworden und leite das, ja, und das macht ganz viel Spaß.
Wow, das ist ja Wahnsinn. Also da hat sich auf jeden Fall was getan seit unserem letzten Treffen.
Ja, kann man so sagen. Also nur, dass man das auch nachvollziehen kann, wieso studiert denn eine Herzchirurgin nochmal nebenbei? Ja. Hat die denn nichts anderes zu tun? Also letztlich ist es ja so, Gendermedizin hat mich schon immer interessiert und auch inspiriert. Und bei Public Health ist es so, dass letztlich beide die Unterschiede in der Gesundheit zwischen Männern und Frauen berücksichtigen. Also diese klassischen Unterschiede der Geschlechter. In beiden Fächern ist es so, dass natürlich die Prävention groß geschrieben ist. Und das sind einfach wichtige Bereiche, die viele Schnittstellen haben und letztlich zu einer Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Patienten führen können.
Ja, ich glaube, die Gendermedizin ist ja bis heute oder hat schon immer wieder Beachtung gefunden. Das ist ja auch kein komplett neues Thema. Ich glaube, Simone de Beauvoir hat ja den Grundstein für Geschlechterstudien gelegt, weil sie konsequent zwischen biologischem und gesellschaftlichem Geschlecht entschieden hat. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, ja, gab es immer punktuell, wurde das mal aufgenommen. Aber wenn wir uns die Gesundheitsversorgung oder die Pharmaindustrie anschauen, dann wird diesbezüglich, glaube ich, wenig gemacht. Ich weiß es aber auch nicht, kenne mich viel zu wenig aus. Wie sieht das eigentlich aus bei der Diagnostik und Behandlung, vielleicht spezifisch auch in der Herzchirurgie? Findet das Beachtung oder ist das etwas komplett Neues?
Also wenn man jetzt sich das Ganze rückblickend ansieht, dann ist es letztlich so, dass das alles erst in den 80er Jahren angefangen hat, wie du schon sagst. Also da haben sich erstmalig Ärzte damit beschäftigt, dass es letztlich Unterschiede gibt, die wir beachten müssen. Also es geht da um Diagnose, Behandlung, Prävention von Krankheiten. Und ich glaube, das Hauptproblem war einfach, dass wir in den letzten Jahren verpasst haben, Frauen zunehmend in Studien zu integrieren. Das heißt, wir haben Studien hauptsächlich an Männern durchgeführt. Männer waren sozusagen überrepräsentiert in Studien und die Ergebnisse, die wir daraus gewonnen haben, die haben wir dann ganz einfach auch an Frauen angewandt. Und zum Glück sind wir inzwischen so weit, dass wir die Unterschiede zwischen den Geschlechtern klar anerkennen. Da muss aber auch noch natürlich eine Awareness stattfinden. Und es reicht eben nicht, das Ganze in der Forschung zu belassen oder in der Klinik, sondern man muss es natürlich auch ins Medizinstudium integrieren. Jetzt war aber deine Frage, wie das in der Herzchirurgie aussieht. Und auch da gibt es natürlich ganz viel Nachholbedarf. Also ich selbst forsche auch im Bereich Gendermedizin, schaue mir natürlich an, wie sind die Unterschiede, wie sind die OP-Ergebnisse von Männern und Frauen. Und ja, ganz lustig, meine Masterarbeit hat sich damit beschäftigt, operieren Frauen besser als Männer?
Und, was kam raus?
Kann man vielleicht so pauschal gar nicht sagen, aber letztlich gab es keine großen Ergebnisse, keine großen Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Männern und Frauen. Mhm. Es war einfach nur so, dass aufgefallen ist, dass die Frauen etwas länger brauchten mit der Operation, was aber gar nicht schlimm ist, denn es geht ja nicht auf Kosten der Patienten. Also es war auffallend so, dass Frauen einfach eine längere OP-Zeit hatten. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung, wenn das OP-Ergebnis stimmt.
Und gab es dazu ein Ergebnis oder habt ihr das noch nicht erforscht? Ja, trotz der verlängerten Zeit, ob das Outcome dann gleich gut war?
Nee, das haben wir nicht. Aber ich denke, da sind sicherlich noch ganz viele Studien nötig, um das alles zu verifizieren und natürlich in den verschiedenen Disziplinen zu erforschen.
Und sag mal, was ist denn das bei deinem Hauptproblem, wenn wir nochmal darauf zurückgehen, dass du sagst, Männer wurden waren überrepräsentiert und Frauen wurden in die Studie nicht integriert. Womit hatte das eigentlich zu tun? Sind Frauen irgendwie, ja, haben die weniger Interesse für Studien, wurden die weniger oft angesprochen? Die sind ja wahrscheinlich sehr der Patientenanteil, würde ich jetzt mal schätzen, 50-50. Und trotzdem wurden die Männer eher angesprochen oder wie war das?
Ja, also letztlich war es so, dass man immer mal wieder ein paar Frauen in den Studien hatte, aber es ist auch oft vorgekommen, dass Frauen einfach schwanger geworden sind oder dass sie Studien abgebrochen haben und dass man sich dann wahrscheinlich gesagt hat, das ist uns alles zu kompliziert und verfälscht dann die Ergebnisse. Wir bleiben dann doch bei den Männern. Dann gab es ja in den 50er Jahren den Contergan-Skandal. Da hat man gesehen, es kann auch negative Auswirkungen gerade bei Frauen haben und da wurde man dann immer vorsichtiger.
Verstehe. Frauen haben also öfter abgebrochen und dann waren sie nicht mehr so interessant, weil es einfach die Studie so komplex gemacht wahrscheinlich, ja?
Genau, richtig. Und es gab zum Beispiel in den 70er Jahren gab es die Aspirin-Studie. Das heißt, man hat letztlich erforscht, wie die Wirkung vom Aspirin sich bei AP-Beschwerden bei den Patienten auswirkt. Und man hat eben 22.000 Männer mit in die Studie integriert, aber keine Frauen.
Und das keine einzige?
Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, weil wir diese ganzen Ergebnisse, diese Forschungsergebnisse, haben wir auch auf Frauen angewandt. Und deshalb meine
ich
auch.
Kann man ja in die Tonne werfen, oder? Kann man diese Sprüche immer noch in die Tonne werfen, oder?
Ja, hinterher hat man das natürlich dann nachgeholt und Frauen immer mehr integriert. Aber deshalb sage ich auch, der Nachholbedarf ist groß. Und jetzt sollen sogar in der Europäischen Union Gesetze eingeführt werden in der Pharmaindustrie, dass diese Pharmaindustrien auch gezwungen werden, die gleiche Anzahl von Frauen in Studien zu inkludieren wie auch Männer. Und ich denke, das macht total Sinn.
Wir haben so eine unglaubliche heterogene Gesellschaft und Bevölkerung in Deutschland. Ich kann das nicht, also gut, jetzt nicht geschaut wird, was ist eigentlich so der ethnische Hintergrund und so weiter, davon mal abgesehen. Aber ich meine, wenn Frauen nicht integriert werden, dann sind diese Studien ja gar nicht repräsentativ. Also nicht mal den Gesamtdurchschnitt gibt, gibt das ja dann wieder. Das finde ich, da bin ich wirklich ein bisschen baff gerade.
Ja, und es ist so, wir haben Medizin hier studiert und das Fach Gendermedizin gab es damals nicht und das gibt es leider auch heute noch nicht. Aber es ist so, dass wir natürlich immer gelernt haben, wenn wir ehrlich sind, der Herzinfarkt ist das klassische Männerkrankheitsbild und man kennt die klassischen Symptome, die beim Mann vorkommen, Luftnot, Abhebeschwerden. Aber niemand hat erwähnt, dass es ja bei den Frauen auch ganz anders aussehen kann. Also Frauen haben manchmal auch nur Bauchschmerzen, leiden an Übelkeit und das kann auch ein Herzinfarkt sein. Und das ist einfach schade, dass man das verpasst hat oder einfach nicht gelernt hat. Und deshalb fände ich es auch so wichtig, dass das natürlich jetzt im Medizinstudium eingeführt wird.
Das sind zwei ganz wichtige Themen, die du anstellst. Ich finde es auch total interessant. Also das eine ist natürlich, dass wir ganz viele Patientinnen übersehen, die mit Beschwerden ankommen, bei denen wir vielleicht wo ganz anders suchen, und zwar im Bauchraum und gar nicht das Herz überprüfen. Deswegen finde ich das Thema so interessant. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist natürlich auch hochinnovativ. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind, dass Gendermedizin in das Studium integriert wird. Kennst du da irgendwelche Beispiele, dass diese Themen im Studium vorkommen in Deutschland? Oder ist das wirklich ein komplett unbehandeltes Feld?
Ja, auch hier ist es so, dass das leider ziemlich lange vernachlässigt worden ist, den Studenten das nahezubringen, das Fach. Ne? Und in Deutschland ist es so, dass man gerade daran arbeitet. Ich selbst gebe an der Medizinischen Hochschule in Brandenburg schon Vorlesungen zum Thema Gendermedizin. Aktuell ist es natürlich noch eine freiwillige Sache, aber jetzt erarbeite ich zum Beispiel mit dem Thieme Verlag Module zum Thema Gendermedizin, denn wir glauben, dass es schon in naher Zukunft auch IMPP-relevant sein wird. Also wir arbeiten gerade an diesen Modulen, damit Studenten das natürlich auch alles fernab der Uni sozusagen lernen können. Und was wir gemerkt haben, ist, dass das Interesse natürlich ziemlich groß ist. Also auch in der Klinik ist es so, dass viele Studenten ankommen und nach Wissenschaftspraktika fragen. Ich bin auch selbst in der Gleichstellungskommission der Hochschule und wir erarbeiten gerade das Curriculum für das Fach Gendermedizin. Also da ist einiges im Gange und ja, es wäre toll, wenn wir das deutschlandweit einführen könnten.
Und ist dann Gendermedizin eher gedacht oder wie siehst du die eher so als eigenständiges Fach oder siehst du das eher als, ich sag mal, so ein Querschnitt oder fächerübergreifendes Thema, was eigentlich überall Anwendung findet?
Also letztlich glaube ich schon, dass es ein eigenständiges Fach werden sollte. Aber was auffällt ist, es gibt natürlich viele Querschnittstellen. Zum Beispiel zum Fach Public Health, das hatte ich ja schon genannt. Es gibt da auch interdisziplinäre Schnittstellen mit Experten aus Bereichen wie Sozialarbeit, Psychologie, Epidemiologie. Also ich glaube, dass man da offen sein muss für diese ganzen interdisziplinären Zusammenarbeiten.
Ja, wie du weißt, beschäftige ich mich ja bei Leaders in Health oder habe mich bis zur letzten Staffel, Podcast-Staffel mit Frauen in Führungspositionen beschäftigt und ganz viel auch mit unserem Arbeitsleben. Und für mich ist es so, dass die Gendermedizin und der innovative Ansatz, die Medizin geschlechtsspezifisch zu betrachten, dass das wirklich alles verändert. Also es verändert, wie wir die Patienten sehen, wie wir uns sehen und letztendlich auch das gesamte Miteinander. Und das verändert ja natürlich auch das Arbeitsleben, oder?
Also ich glaube schon, gerade weil es so ein neuer Ansatz ist in der Medizin, haben wir natürlich ganz viel Spielraum, um da einiges zu verändern. Also wenn es jetzt zum Beispiel um geschlechtsspezifische Forschung geht, dann können wir da natürlich noch ganz viele Unterschiede untersuchen. Stichwort personalisierte Medizin. Also gerade die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die berücksichtigen ja auch diese personalisierten Herangehensweisen an die medizinische Versorgung. und die verschiedenen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Stichwort Prävention und Früherkennung. Also ich glaube, da ist viel Spielraum. Und was auch ganz wichtig ist, die Sensibilisierung von Medizinern und Ärztinnen und Ärzten. Also wir können dadurch natürlich das Bewusstsein von Medizinern und Medizinerinnen schärfen und wir können Vorurteile und Stereotypen reduzieren.
Ja, das fand ich auch total interessant, weil du natürlich das Thema angesprochen hast, in die Forschung, die Frauen mit einbeziehen. Auf personalisierte Medizin sollten wir unbedingt auch noch eingehen, aber auch das Thema Prävention und Früherkennung, gerade beim Thema Herzinfarkt, hast du das ja auch angesprochen, und die Sensibilisierung eben vielleicht über das Fach, über das Medizinstudium selbst. Und was ich einfach auch total spannend fand, das ist gerade so ein bisschen untergegangen, ihr habt ja wirklich geschaut, bei deiner Masterarbeit war das, glaube ich, wie Frauen operiert haben, von der Zeit her, vom Outcome her. Und das ändert ja das Arbeiten. Das heißt, Frauen arbeiten anders, verwenden ihre Ressourcen unterschiedlich, haben vielleicht anders zusammengesetzte Teams. Und das finde ich einfach ein total interessantes Thema, weil das gesamte Arbeitsfeld auch durch neue Technologien sich ja völlig im Umbruch befindet. Und wenn wir jetzt noch eben die Gendermedizin einbringen, erfolgreich schaffen es einzubringen, dann ist das ja unglaublich disruptiv einfach.
Also ich glaube schon, dass man dadurch natürlich auch das Potenzial von Patientinnen und Patienten verbessern kann, insgesamt die Gesundheitsergebnisse auch verbessern kann, indem man eben diese geschlechtsspezifischen Unterschiede erforscht und auch anerkennt. Das ist ganz wichtig und letztlich das Ganze auch in Forschung und Praxis integriert, wie du sagst. Also es kann uns dadurch auch möglich sein, vielleicht zu erkennen, dass es für die Patienten einfach besser ist, gemischte Teams zu formen, gerade wenn es um OPs geht. Ne? Aber wir haben ja herausgefunden, dass es letztlich keinen Unterschied macht, wer operiert. Wie gesagt, die Zeiten der Frauen waren etwas länger. Aber dazu muss man sagen, es gibt natürlich auch Bias, sogenannte Verzerrungen, denn es gibt einfach viel zu wenig Frauen. Auch hier ist es genauso wie mit den Studien. Wir brauchen erst einmal die Chirurginnen, die auch operieren. Und das sind nach wie vor viel zu wenige, leider.
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Natürlich haben wir gar nicht genug Frauen. Also wenn wir mal die Zahlen, die sind ja klar. Jeder, der diesen Podcast hört und schon mal Leaders in Health gehört hat, weiß, nur eine aus 10 Chefarztpositionen ist weiblich besetzt. Mhm. Ja, oder auch bei den Oberärzten, 3 von 10 sind nur weiblich besetzt. Das heißt, das verzerrt natürlich auch so ein bisschen, die überhaupt zu finden, dann eben da die Ergebnisse oder die Studie anzuwenden, dann zu wissen, was ist das Outcome, wie lange haben die gebraucht oder wie auch immer. Ja, das erschwert natürlich die Situation enorm.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade deshalb ist es auch so wichtig, Frauen zu fördern und zum Beispiel gerade Mentoring-Programme zu fördern, um eben diesen Frauen Role Models zu bieten und zu sagen, seht her, hier sind die Frauen, die operieren. Wir haben hier Chirurgen, das könnt ihr auch. Denn ich glaube, es gibt nach wie vor so eine Hemmschwelle, auch das habe ich auch von Studentinnen gehört, die sagen, es gibt aber wahrscheinlich einen Grund, warum es zu wenig Chirurginnen gibt. Also die Arbeitszeiten sind nicht gut, die Aufstiegschancen sind nicht wirklich gut. Man muss sich immer noch behaupten unter den Kollegen. Und wenn wir all diese Hindernisse beseitigen können oder zumindest für uns Frauen verbessern können, dann sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja, und deswegen ist wahrscheinlich das Thema Gendermedizin beim Public Health sozusagen ganz gut angedockt, weil da wird ja eben nicht nur die Medizin an sich betrachtet, sondern eben Gender oder geschlechtsspezifisch alles drumherum, wie du das ja gesagt hast. Da waren ja Leute, die auch drumherum außerhalb der ärztlichen KollegInnen sich mit dem Thema befassen und eben auch an den Strukturen arbeiten. Ja, hochinteressant das gesamte Thema. Und sag doch mal, wenn wir jetzt mal ganz vorweg zurückgehen, was war eigentlich der Anfang für Herzchirurgin zu werden? Wenn du jetzt schon sagst, junge Kolleginnen erzählen, hey, Chirurgie ist schon hart, Herzchirurgie, und das hast du dir ausgesucht, das war mit Sicherheit keine einfache Weiterbildung und Weiterbildungszeit. Und dennoch hast du es durchgezogen. Erstmal gratuliere dazu. Was hat dich dazu bewegt, in die Herzchirurgie zu gehen?
Ja, also das hat sich irgendwann im Studium herauskristallisiert. Letztlich war das Herz irgendwie das einzige Organ, von dem ich so fasziniert war. Und irgendwie bei mir war ganz früh klar, ich möchte in die Herzchirurgie gehen. Und dann hatten wir ja die Chance, da Formulaturen zu machen. Später habe ich auch mein PJ in der Herzchirurgie gemacht. Und da wusste ich, ich möchte einfach operieren und es hat mich auch nie gestört, dass da so viele Männer sind. Mir war schon klar, dass man sich irgendwie auch durchsetzen muss. Und letztlich ist die Herzchirurgie ein sehr männerdominierendes Fach. Aber naja, ich würde jeder Studentin raten, macht das, wenn ihr Spaß daran habt am Operieren, wenn euch das Herz auch so fasziniert. Also ich kann es nur empfehlen und letztlich muss natürlich auch jeder selbst seine Erfahrungen sammeln. Also es gibt immer Höhen und Tiefen, egal in welchem Fach man ist. Und wenn man an sich selbst glaubt und es einem Spaß macht, dann ist das schon viel wert.
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht lass uns doch nochmal auf den Punkt eingehen, dass du Leiterin der geschlechtsspezifischen Ambulanz bist am Herzzentrum in Brandenburg. Diese Ambulanz hat es ja wahrscheinlich vorher nicht gegeben. Wurde das mit dir zusammen aufgebaut? Wer ist da so tätig? Wie groß ist das Team? Wie viele Patienten siehst du? Ich glaube, das wird ganz viele Hörerinnen heute interessieren. Und was machst du da eigentlich?
Ja, also diese geschlechtsspezifische Frauensprechstunde, die haben wir jetzt vor genau einem Jahr eingeführt. Und ich muss sagen, das Feedback ist sehr gut und es interessieren sich auch viele Patienten dafür. Letztlich war es so, alles hat mit einem Witz angefangen. Ich hatte meinen Professor gefragt, ob wir uns nicht mehr auf Frauen spezialisieren können. Denn im Alltag fällt immer wieder auf, es gibt sie nun mal die Unterschiede. Frauen und Männer haben nun mal Unterschiede, wenn es zum Beispiel ums Schmerzempfinden geht. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und wir hatten uns dann irgendwann überlegt, dass wir unsere Patienten zum Follow-up sehen wollen, sowohl Frauen als auch Männer. Wir wollten bewusst die Männer nicht ausschließen. Also es war letztlich eine Frauensprechstunde, aber wir haben natürlich auch die Patienten, die operiert worden sind, die männlichen Patienten eingeladen, nach 3 Monaten zum Echo zu kommen, zur Laborkontrolle, einfach nochmal zu einem gewissen Aufklärungsgespräch. Wie läuft es denn? Wie läuft die Integration und Wiedereingliederung in den Alltag? Und ja, jetzt ist inzwischen ein Jahr vergangen. Das machen wir jeden Mittwoch. Da ist wirklich der ganze Tag nur dieser Frauensprechstunde gewidmet. Und ja, ich bin sozusagen die Leiterin. Ich habe das Konzept erstellt und meinem Professor vorgelegt. Und das machen wir. Wir sind so ein kleines Team aus 3 Personen. Und es läuft, ja, das läuft gut und macht Spaß.
Sehr schön. Und darum soll es ja dann am Ende auch gehen.
Richtig.
Ja, liebe Vian, ich fand das total inspirierend, das Gespräch. Es kommt ja auch ein Artikel zu deinem Podcast raus, den du selbst verfasst hast. Alle, die sich für dieses Thema interessieren, können auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten. Ich verlinke dich und ich bin total froh, dass wir das Thema endlich mal aufgegriffen haben. Vielleicht sollten wir auch noch einen Podcast in Zukunft drehen, wo du weitere Forschungsergebnisse mit uns teilst oder auch von dem Fortschritt deiner Arbeit als Leiterin der Ambulanz in Brandenburg. Das fände ich großartig.
Super gerne. Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu erzählen und so eine halbe Stunde reicht auch meistens gar nicht aus. Ich hätte noch viel mehr erzählen können, aber das holen wir irgendwann nach. Ja, und ich danke dir für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.